SRF 1.
Und Sie hören das Regionaljournal Basel heute mit diesen Themen. Verhärtete Fronten im Tramstreit zwischen BVB und BLT. Die BLT will allein auf dem Margretenstich fahren.
Darum ist für BLT auch ein Mischbetrieb schlicht kein Thema und nicht verhandelbar,
sagt der BLT-Direktor Andreas Büttiger. Denn wie teuer ist die Sanierung der Baselbieter Pensionskasse wirklich? Der Streit um Zahlen nimmt immer groteskere Formen an. Und im Zentrum von unserem heutigen Wochengastgespräch steht ein Bahnhof. Der Badisch-Bahnhof wird am Wochenende 100 Jahre alt. Wir machen einen Rundgang. Das Wetter heute oben ist trocken und schön, morgen und am Sonntag nass. Am Mikrofon der Benedikt Erni. Der Streit zwischen der Baslandtransport BLT und dem Basler Verkehrsbetrieb BVB ist seit Wochen ein Thema. Zentraler Streitpunkt, der sogenannte Margretenstich. Die geplante Tramverbindung zwischen Binningen beim Zolli zum Bahnhof SBB. Die zentrale Frage, wer fährt in Zukunft dort durch? Die BLT allein oder zusammen mit der BVB? Heute hat die BLT die Medien eingeladen mit dem Ziel, Fakten präsentieren, die zeigen sollen, warum denn die BLT allein durch einen Margretenstich fahren soll. Marlène Sondre.
Sie wollen sachlich Fakten vortragen, haben heute die BLT-Verantwortlichen gesagt. Fakten, die aufzeigen, warum gelbe Tramli die Leute vom Leimedal an den Bahnhof fahren sollen und nicht grüne. Konkret, warum der 17er vom Leimedal über den Bahnhof ins Kleinbasel fahren soll. Fakt Nummer 1 aus Sicht vom BLT-Direktor Andreas Büttiger.
Wir haben festgestellt, dass sich Benutzerbedürfnisse verändert haben, dass unsere Pendler gerne oder vorzugsweise auch an andere Zieldestinationen und Arbeitsplatzgebiete fahren. Und dass wir mit einer Linienführung von Ettigen zum Badischen Bahnhof wesentlich mehr Kunden können abholen können.
Es macht also Sinn, wenn der 17er neu vom Leimetal über den Bahnhof SBB zum Badischen Bahnhof fahren statt wie jetzt über die Stadt auf Kleinhünigen. Dann Fakt Nummer 2. Die BLT hat schon vor über 10 Jahren ausgerechnet, wie viele Tram sie neu müssen beschaffen und wie viel Personal sie müssen einstellen müssen, um alle ihre Linien zu betreiben. Auch die Tramlinie 17.
Wir haben das Rollmaterial für die Linie, wir haben das Personal für die Linie, wir haben das Depot für die Linie. Wir haben alle die Investitionen tätigt in Abspruch und mit Zustimmung von Basel-Stadt, mit der Regierung von Basel-Stadt. Und das legitimiert uns, meinte ich, dass wir eben wirklich die Tramlinie 17 auch betreiben.
Die langfristige Planung der BLT sei durch die Basler Regierung abgesegnet und auch die BVB hat immer davon gewusst. Der Andreas Büttiger hat vor den Medien kategorisch verkündet.
Darum ist für BLT auch ein Mischbetrieb schlicht kein Thema und nicht verhandelbar.
Der BLT-Direktor will die Linien über einen Margaretenstich also nicht teilen mit der BVB in einem Mischbetrieb, so wie die Verantwortlichen des städtischen Verkehrsbetriebs das vorgeschlagen haben. Es war eindeutig an dieser Medienkonferenz. Es ging um Fakten, gegangen, aber auch die Emotionen sind klar führen gekommen. Es war die Rede von Falschaussagen der BVB. Auch der Vorwurf, dass es um viele Stücke im öffentlichen Verkehr gehen würde, stimme nicht, haben die Verantwortlichen der BLT gesagt. Es gäbe weder Gewinner noch Verlierer. BLT und BVB würden auch in Zukunft genau gleich viele Tramlinien durch die Stadt fahren wie bis jetzt. Am Schluss entscheiden in diesem Streit aber nicht die beiden Streitherren, BLT und BVB, sondern die Regierungen der beiden Basel. Die Verhandlungen die sind am Laufen. Bis wann der Entscheid steht, ist aber noch nicht klar.
Dicke Luft also zwischen der BLT und der BVB. Die Marlène Sondre hat nach der Medienkonferenz mit dem BLT-Verwaltungsratspräsident André Dose geredet und ihn als erstes gefragt, warum eben die BLT allein und nicht zusammen mit der BVB soll über den Margretenstich fahren.
Ja, das ist ein langjähriges Projekt, das über 10 Jahre zurückgeht. Das ist ein Projekt, das beide Kantone zusammen beschlossen haben. Das ist Punkt 1, wo beide Transportunternehmen zusammen auch beschlossen haben. Und man bei der BLT als Resultat von dem auch erhebliche Investitionen tätigt hat in neues Rollmaterial, in neue Tram, in eine Depoterweiterung. Und im öffentlichen Verkehr muss man halt langfristig planen. Und da kann man nicht einfach wieder Investitionen in Frage setzen und ein Hüst und Hot machen.
Im Moment ist da kein Konsens zwischen BVB und BLT, wie man die Frage vom Margaretenstich lösen soll. Wäre es denn jetzt nicht an der Zeit gewesen, dass man zusammen an den Tisch sitzt, Sie als BLT-Verwaltungsratspräsident mit der BVB und eine gemeinsame Lösung dann präsentieren kann?
Ja, es gibt gar nichts zu diskutieren bezüglich dem Betrieb. Man hat Investitionen tätig, das sind fast 250 Millionen Franken auf Basel Landschaftsseite, und das ist auch meine Verpflichtung gegenüber dem Kanton, die Investitionen zu schützen. Man kann nicht etwas beschließen und dann einfach wieder zurückkommen, wenn die Investitionen zum grossen Teil schon tätig sind. Und da gibt es einfach schlicht keine Flexibilität. Insbesondere auch deshalb, weil die Fahrleistungen gehen ja nicht zulasten von der BVB. Das ist eine neue Linienführung auf einem ganz kleinen Abschnitt und darunter leiden keine Fahrleistungen von der BVB.
Die BVB will aber einen Mischbetrieb.
Ja, Mischbetrieb ist völlig ein Unsinn. Die BLT hat die Kapazitäten bereits, die sind da. Wie gesagt, das ist eine kleine Abänderung in der Linienführung. Es ist Personal da, es sind Tram da und der Mischbetrieb, eine höhere Komplexität. Ein Mischbetrieb, weil man 1% Fahrleistungen will ausgleichen, das macht hinten und vorne keinen Sinn.
Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Verkehrsbetrieben bei BLT und BVB hat stark gelitten. Wie verfahren ist die Situation?
Ja, ich glaube, im operationellen, im täglichen Betrieb funktioniert die recht gut. Und auf der strategischen Ebene, muss man sagen, funktioniert sie im Moment nicht sehr gut. Da braucht es sicherlich Anstrengungen. Ich habe auch Handboten dazu. Ich warte auf eine Antwort jetzt, wie wir zusammensitzen können und das irgendwo durch können lösen und auch müssen lösen.
Es hat ja angefangen mit der Trambeschaffung, dann ist Diskussion um den Margaretenstich gekommen. Jetzt gerade letzte ist der diplomatische Eklat gekommen, quasi mit dem Brief vom Verwaltungsratspräsidenten der BVB, dem Gutenrat. Das ist ja eine Eskalation. Wie können Sie aus dieser rauskommen?
Ja, aber das müssen Sie wahrscheinlich nicht mir die Frage stellen, sondern eher bei der BVB. Es ist mir immer noch ein Rätsel, wie man als Präsident von einer Verkehrsunternehmung, als Privatperson einen Brief bei die Regierung richten und alles in Frage stellen, was schon längstens geregelt ist. Das ist schlicht nicht zulässig. Und noch einmal, es geht wirklich um den Schutz von unseren Investitionen. Das ist das ganz, ganz Wichtige für uns. Und ich sehe das nicht als Eklat, sondern ich sehe das einfach um das Zementieren von unseren Argumenten und gefassten Beschlüssen.
Wie soll es denn weitergehen? Ich höre, dass Sie nicht bereit sind, im Moment eben einen Schritt zu machen, sondern Sie warten eigentlich auf einen Schritt von der Gegenseite.
Ja gut, also ob der Margaretenstich gebaut wird oder nicht, das ist weder bei uns, bei der BLT noch bei der BVB, sondern das müssen die Regierungen von den beiden Kantonen letztendlich entscheiden. Und dem Entscheid müssen wir uns dann selbstverständlich auch fügen. Und was das andere schaue ich als atmosphärische Störungen an, und die müssen wir irgendwie können regeln. Das macht mir ein bisschen den Anschein, dass die BVB sich da ein bisschen abgekapselt hat. Das ist eigentlich schlecht, haben wir in der Vergangenheit so nicht gekannt. Wir haben ja sehr gut mit der BVB-Führung in der Vergangenheit zusammengearbeitet.
Eine Kurzmeldung. Spuren von einem Tötungsdelikt in Genf feiern auch in der Region Basel. Es geht dabei um einen Fall von einer 34-jährigen Sozialtherapeutin, die gestern oben tot im Kanton Genf gefunden worden ist. Die Genfer Polizei hatte einen Hinweis, dass der Täter könnte in der Region sein. Zuerst ist diese Nacht ein Helikopter über Basel gereist auf der Suche nach dem Täter. Dann ist heute Nachmittag ein Haus Zweil am Rhein von einem Grossaufgebot und Spezialeinheiten durchsucht worden. Gefunden hat man aber keine Verdächtigen. Er wurde aber Spuren sichern, hat ein Sprecher von der deutschen Polizei gesagt. Die Auseinandersetzung um die Kosten von der Sanierung von der Baselbieter Pensionskasse nimmt immer groteskere Formen an. Stand aktuell: Ein Politiker reicht eine Strafanzeige ein. Die Staatsanwaltschaft prüft eine mögliche Amtsgeheimnisverletzung und im Raum steht auch noch eine Stimmrechtsbeschwerde. Und das wegen angeblich vertraulichen Zahlen, die seit gestern im Umlauf sind. Die Claudia Kennan.
Auslöser war gestern der Kommuniqué vom grünliberalen Landrat Gerhard Schaffoth mit Zahlen, die er nicht hat dürfen veröffentlichen, weil sie aus der Finanzkommission kommen. Ein Kommuniqué mit eingeschwärzten Zahlen allerdings. Mit dieser Tabelle mit den schwarzen Flecken will der Gerhard Schaffoth sagen, dass die aktuelle Vorlage zur Sanierung der Baselbieter Pensionskasse viel teurer kommt, als der Kanton will sagen. Heute sagt Marc Chose, der Präsident der Finanzkommission, dass die Zahlen darauf gar nicht so geheim
sind. Zahlen, die der Gerhard Schaffroth in der Kommission verlangt hat und die eigentlich, wenn man genau anschaut, schon öffentlich sind. Wir haben die Garantievorlage jetzt in Beratung. Dort sieht man, wie viel müsste der Kanton, wenn eine Institution würde Konkurs machen, zahlen. Das ist aber sehr, sehr unwahrscheinlich.
Zusammentreibt in dieser Tabelle würden die Zahlen den schlimmsten Fall zeigen, der überhaupt eintreten könnte, wenn alle Worst-Case-Szenarien zusammengekommen wurden. Die Tabelle die hat die Kommission nicht herausgeben. Und weil die Tabelle nicht an die Öffentlichkeit darf, ist heute auch die Staatsanwaltschaft aktiv worden. Sie untersucht, ob der Gerhard Schaffroth eine Amtsgeheimnisverletzung begangen hat oder nicht. Das genügt dem Landrat Urs-Peter Moos aber offenbar nicht. Er kündet heute schon an, dass er eine Strafanzeige wegen Amtsgeheimnisverletzung einreichen will. Bei all diesen Untersuchungen und Strafandrohungen wundert es kaum mehr, dass der sonst schon mal gesprächige Finanzdirektor Anton Lauber das mal lieber nicht zu viel sagt.
Sie wissen ja, dass jetzt zu dem Thema Diskussion um Amtsgeheimnisverletzungen im Raum stehen. Und entsprechend zurückhaltend werde ich mich da auch dazu äußern. Es ist letztendlich die Aufgabe denen, vom Landrat oder von der Finanzkommission, sich Gedanken darüber zu machen, ob da Amtsgeheimnisverletzungen vorliegen oder nicht. Und ich denke, bis das klar ist, halte ich mich selber zurück.
All das juristische Geplänkel macht es den Baselbieterinnen und Baselbieter aber wohl kaum einfacher, sich zu entscheiden, ob sie bei der Sanierung der Pensionskasse in einer Woche Ja oder Nein stimmen.
Nach dem Start an der Oper vom Theater Basel am Mittwoch hat gestern oben auch das Schauspiel in die neue Saison eröffnet. Und zwar mit einer internationalen Produktion vom amerikanischen Regisseur und Autor Richard Maxwell. Für uns dabei war Dagmar Walser.
Wer kein Englisch kann, muss an dem Abend Übertitel lesen. Auf der Bühne nämlich wird Englisch geredet. Amerikanisches Englisch, wie es der Richard Maxwell, einer der wichtigsten Theaterkünstler aus der freien New Yorker Theaterszene, in seinem Stück Isolde für Basel geschrieben hat. Das Statement für eine Internationalisierung und künstlerische Öffnung am Theater Basel ist schon einmal bemerkenswert. Im Stück Isolde geht es um eine Schauspielerin, die in einer Krise ist. Sie vergisst ihren Text immer wieder, hat den Kontakt zu ihren Emotionen verloren, braucht neue Inspirationen. Von da aus erzählt der Maxwell eine Dreiecksgeschichte, in der es in Anlehnung an Tristan und Isolde um Liebe, Verrat und Macht geht. Isolde lernt einen Architekt kennen, ist von ihm fasziniert, lässt sich auf eine Affäre ein und will mit seiner Hilfe ein Haus bauen. Ihr Mann, ein Bauunternehmer, unterstützt sie am Anfang tatkräftig dabei, weil er hofft, dass sie so aus ihrer Lebens- und Schaffenskrise rauskommt. Zusehends aber geht es um die Macht- und Mackerkämpfe zwischen den beiden Männern, wo um die Solde buhlen.
Well, I hope we don't have a disagreement.
Yes, me too.
Karge Bühne, ein paar Stühle auf einem Bretterverschlag, hinter einem grossen Vorhang mit einem Bild von idyllischen grünen Hügeln und Feldern, rechts ein Trio, wo das Geschehen auf der Bühne immer wieder mit minimalistischen Klängen begleitet. Doch meistens wird geredet. Ohne grosse Gesten, ohne grosse Emotionen, ganz unsentimental Text aufgesehen. Die Spielweise zeichnet das Theater von Richard Maxwell aus. Oft ist es mit dem Schlagwort Antitheater beschrieben worden, weil es eben ganz anders als psychologische amerikanische Theater, wo man aus Hollywood kennt, alle Gefühle und Emotionen ausspart. So ist das Stück immer eine Reflexion über Kunst und das Theater. Die Solde eben kommt gerade in einer Dreifachbesetzung auf die Bühne. Eine amerikanische Schauspielerin spielt sie, eine hiesige und eine Opernsängerin. Und das ist bemerkenswert an dieser Produktion, dass da ganz selbstverständlich nicht nur die Sprachgrenzen überschritten wird, sondern auch die Spartengrenzen ins Wackeln kommt.
Dagmar Walser war das. Isolde von Richard Maxwell kann man noch heute und morgen auf der kleinen Bühne schauen und dann noch wieder ab November. Das Regionaljournal Basel hören Sie auf SRF 1. Wir schauen schnell auf die Uhr. Es ist 16 Minuten vor der 6 Uhr und das heisst Zeit für unseren Wochengast. Und bei unserem Gast geht es um einen ganz besonderen Bau, um einen Bahnhof, der das Wochenende 100 Jahre alt wird. Um den deutschen Badischen Bahnhof, zmitzt in Basel. Am Sonntag wird gefeiert mit einem Haufen Events und Aktionen. Grund für uns mit dem Historiker und Eisenbahnfan Oswald Inglin, vor diesem grossen Tag einen Rundgang um und im Badischen Bahnhof zu machen. Peter Bollack.
Oswald Inglin, wir stehen hier zusammen vor dem Badischen Bahnhof. Wir schauen ihn jetzt so an, wie man ihn als Reisenden sicher nicht anschaut, wenn man einen Verzug pressiert. Wir schauen auf und sehen hier vier Gestalten an einer Säule. Wer sind die vier Gestalten?
Das sind die vier Elemente, Feuer, Wasser, Luft und Erde, vom Oskar Kiefer gemacht worden. 1913 da aufgestellt worden und man sieht, wie gesagt, zwei Männer und zwei Frauen. Die zwei Frauen sind blut, oder? Und dann, ist, wo die Stadion aufgestellt worden ist, es ein grosser Eklat gegeben, nämlich die Präsidentin vom Gründerin vom Basler Frauenverein, Lili Zellweger, sich empört darüber, dass da blutige Frauen oben sind. Und es hat ein Podest gegeben, aber da ist nicht so ernst genommen worden. Während der Phase nach 1913 sind die Person sehr veräppelt worden, dass sie sich gegen die blutigen Frauen gewehrt hat.
Drehen wir uns um, schauen nach rechts von uns aus gesehen. Da sehen wir den, ich sage doch mal, berühmten Turm vom Badischen Bahnhof. Der Turm ist berühmt worden auch, weil er in die grosse Politik gekommen ist. Vor genau 80 Jahren, 1933, wo die Nazis an die Macht gekommen sind, ist ja dort die Hakenkreuzfahne aufgezogen worden. Und das ist ja von den linken Kreisen oder von gewissen Linken in Basel nicht einfach so hingenommen worden.
Das ist richtig. Also 1933, bei der Machtübernahme von Hitler, ist das natürlich zum ersten Mal passiert. Die Fahne ist übrigens auch gehisst worden, auf die sogenannte Bad, also die deutsche Fahne, schwarz, schwarz-weiß-rot. Und zwar nur bei Festtagen, also nicht permanent gehangen, aber bei Festtagen ist die Fahne gehisst worden und das erste Mal passiert ist, die Hochkreuzfahne sind tatsächlich Kommunisten, Leute aus dem linken Lager, einen Seilbahnzug unternommen und sind da Richtung Bahnhof marschiert, haben die wollen anberissen, sind aber von der Polizei daran gehindert worden. Aber das Problem ist weiterhin bestanden. Man hat protestiert und 1941 hat der Bundesrat eine Regelung herausgegeben, die diese Situation geregelt hat, dass man Fahnen eben in gewissen Bereichen nicht hissen darf. Und ab 1941 waren die Fahnen weg gewesen.
Die Frage, warum der Bahnhof überhaupt, der deutsche Bahnhof überhaupt auf Schweizer Gebiet steht, das würden wir jetzt anschauen, aber dazu würden wir jetzt zusammen im Bahnhof hineinlaufen. Jetzt stehen wir in dieser mächtigen Bahnhofshalle vor uns, das Reisezentrum der Deutschen Bahn. Eben, vielleicht zuerst Oswald Ingli in die Frage, der deutsche Bahnhof mitmischt auf Schweizer Gebiet, wie ist es dazu überhaupt gekommen?
Es war an für sich ein kommerzielles Projekt vom badischen Herzog, weil die französische Bahn hat bereits 1839 ihre Bahn nach Saint-Louis geführt und ist dann 1845 bereits im Elsässer Bahnhof gewesen. Und man hatte das Gefühl, man würde das Geschäft nicht ganz den Franzosen überlassen und hat auf deutscher Seite überlegt, man mache es ähnliche für die deutsche Bahn. Und dann hat man 1852 den berühmten Staatsvertrag gemacht zwischen dem Grossherzogtum Baden und der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Und 1855 ist dann der erste Bahnhof aufgegangen. Und zwar am jetzigen Standort von der neuen Messehalle vom Herzog und Dömeron. Die Stadt ist gewachsen, da hat man sich entschieden, dann 1909 hier an dieser Stelle eine neue Bahnhof zu bauen. Der alte ist dann erst 1923 abgerissen worden, hat eine Zeit lang als Halle für die Mustermesse dient und später als Lagerhalle dient. Aber wie gesagt, warum die Bahn da ist, ist an sich wegen der Franzosen und das Konkurrenzmodell gegen die Franzosen.
Der mächtige Bogen mit dieser alten Uhr, die da ist, unten dran eben das Reisezentrum, das ganz modern ist. Wie ist es zu dem Gemisch gekommen von, ich sage jetzt mal, einer Art Jugendstil und dem ganz Modernen?
Also der Karl Moser, der diesen Bau baute, ist natürlich in dieser Zeit, 1913, in dieser Übergangszeit gewesen, wo man eben von dem alten, monumentalen Klassizismus weggekommen ist und eher so modern, jugendstilmässig gebaut hat. Und da ist natürlich genau gleich wie Pauluskirche auch eine Jugendstilkirche ist, hat der Bahnhof im gleichen Stil gebaut. Er hat alles durchkonzipiert, auch jedes einzelne Objekt bis zur Lampe, also bis zu der Wahrzahl, sind eigentlich auf Plan von Karl Moser zurückzuführen. Leider ist dann die alte Schalterhalle hier mit den Schalter von 1913 abgerissen worden. Das ist eine wunderbare, intime Art von Schalter und ist ersetzt worden durch den neuen Glasbetonbau hier, der schlussendlich halt ein bisschen die Schalterhalle kaputt macht. Immerhin hat dann, ich glaube, eben vor 10 Jahren sich entschieden, die alte, wunderschöne Kassettendecke zu reinigen. Das war ursprünglich übermalt gewesen. Wir haben alles wieder weggemacht, den Originalzustand hier. Und heute ist eigentlich der obere Teil durchaus sehenswert und eigentlich sehr schön.
Bevor wir jetzt weitergehen zu den Perron, aufs Gleis, die Frage, wie muss man sich das vorstellen? Eben, wir haben den Zweiten Weltkrieg angesprochen. War hier alles verrammelt gewesen, oder wie muss man sich das heute vorstellen?
Im Zweiten Weltkrieg ist der Basler Bahnhof war wirklich ein Stützpunkt für die deutsche Kolonie. Wir hatten in Basel etwa 4'000 Deutsche, die in Basel gelebt haben. Und der Bahnhof hat 600 Angestellte gehabt. Es haben 600 Leute hier geschafft, mitten in der Stadt. Interessanterweise sind es von diesen 4'000 Deutschen und 600 Arbeitnehmenden sind keine eingezogen worden ins deutsche Heer. Oder? Das ist ja sehr interessant, dass man quasi alle Leute in ihren Funktionen belohnt. Die haben natürlich ganz sicher auch gewisse nachdienstliche Sachen gemacht. Also ein richtiger kleiner Stützpunkt in der Schweiz, oder? Mit auch gewissen Gefahrenpotenzialen. Die Leute, die sofort gemerkt haben, wenn da etwas losgeht, können es allenfalls von da aus losgehen.
Dann gehen wir jetzt vielleicht einmal auf ein Gleis noch. Wenn wir jetzt ansprechen, die Rolle der Schweizer Armee, die da hat müssen rundum verteidigen, wenn wir jetzt hier stehen auf dem Gleis 2 und 3, wie muss man sich das vorstellen? Wo war die Schweizer Armee gewesen? Die war natürlich außerhalb des Bahnhofs.
Also der ganze Perimeter vom Badischen Bahnhof war ein sogenannter Sperrbezirk. Die Schweizer Armee hat sich überlegt, wie man diesen Sperrbezirk quasi bewachen. Das ist aber so ein riesiges Gelände, es hat so einen riesigen Zaun gebraucht, den Harz, dass wir es nicht machen konnten. Es hat 1500 Mann gebraucht, um den Bahnhof zu bewachen. Dann haben wir das nicht gemacht. Aber wir hatten Angst, dass der Badische Bahnhof so ein trojanisches Pferd könnte werden könnte. Also man sich vorstellen, wenn da quasi nächtlicherweise mehrere Züge mit Gitterwaggons hier reinfahren und klammheimlich deutsche Soldaten ausladen, oder? Deutsche Soldaten in den Keller von diesem Bahnhof gehen, 32 Meter lang, alles offene Kaverne, die ich schon gesehen habe. Können wir hier problemlos ein Regiment unterbringen und zu gegebener Zeit können die quasi einfach zum Bahnhof ausmarschieren, Richtung Militärburg und Stadt quasi besetzen. Die Angst war gross gewesen. Man hat entsprechend dann bei der Ausfallstrasse vom Bahnhof bei der Rosendalstrasse einen Bunker herangemacht, Maschinengewehrnester, Barrikaden. Und die waren besetzt, bis man sich entschieden, dass die Schweiz nicht Basel verteidigen soll. Und diese Bunkeranlagen haben dann quasi so verhindert, dass irgendeine Leute aus dem Bahnhof rausstürmen, Soldaten die Stadt könnten nehmen. Und das ist noch interessant, mein Großvater war im Spiel, also der hat Trompeter gespielt und im Krieg sind alle Spiele in der Stadt stationiert gewesen, um die Bevölkerung moralisch aufzumuntern. Und wenn sie nicht gespielt haben, die haben nicht ganz sie können spielen, haben sie einen Bunker gebaut. Und mein Großvater hat einen Bunker gebaut am Badischen Bahnhof. Da hat mir sehr oft erzählt, dass sie, was sie das gemacht haben, die deutschen SS-Soldaten, also offensichtlich auch SS-Offiziere hier hatten, sind demonstrativ auf die Stärke des Badischen Bahnhof rausgestanden, haben so die Arme so angestützt, haben heimisch übergelacht, wir werden euch schon noch schnappen, oder? Und die Schweizer Soldaten haben gesagt, ihr seid schon, wir haben gar keine Angst, wir kommen dann schon auch noch und so weiter. Dass man so irgendwie wirklich verbale Wortgefechte hat zwischen Schweizer und Deutschen über die Strasse über zum Badischen Bahnhof.
Und wenn ist denn die Bedrohungslage, ist das quasi mit Krieg gesenkt, ist denn die ganze Bedrohungslage fertig gewesen? Oder ist das schon vorher klar gewesen, jetzt passiert da nichts mehr?
Also es ist einfach die Entscheidung, was macht man mit der Situation Basel? Oder 1942 ist die Entscheidung gefallen, die Stadt ist nicht zu verteidigen. Die Befestigungssache war nur ein Teil von den ersten drei Jahren des Krieges.
Oswald Inglin, jetzt stehen wir wieder von außen. Wir sind außen aus dem Bahnhof und stehen beim Eingang, den viele Baslerinnen und Basler kennen, beim Gare du Nord nämlich. Und gehören der Brunnen, der auch sehr schön aussieht. Was sehen wir da?
Das ist das sogenannte Fürstenzimmer. Die deutschen Fürsten haben in ihren Bahnhöfen, in den grösseren Bahnhöfen, immer so kleine Suiten einrichten. Also wenn sie unterwegs waren und der Zug eine Pause gemacht hat, haben sie in ihren eigenen kleinen Bereich gehen. Sie können frisch machen, momentan ein Nickel machen, wieder weiterfahren. Und hinter diesem Brunnen gibt es einen kleinen Bau, bestehend aus drei Zimmern. Es gibt ein kleines Empfangszimmer, ein ovales Zimmer. Es gibt eine Art Ruhezimmer und es gibt ein Bad. Und heute residiert hier der Honorarkonsul von Deutschland in Basel, der Herr Preiswerk.
Oswald Inglin, zum Schluss, der Badische Bahnhof 400 Jahre, das ist auch der Anlass für unseren Rundgang. Der Bahnhof ein bisschen an der Peripherie von Basel. Sie sind Historiker und Eisenbahnfan. Was ist der Bahnhof für Basel, was ist der Bahnhof auch für Sie?
Also für mich ist der Bahnhof zuerst ein weisser Elefant gewesen in der Stadt Basel, unbekanntes Wesen, und ich habe mich gründen. Es hat sich gelohnt, ich habe sehr viele tolle Sachen entdeckt, architektonisch, kulturell, historisch. Und es lohnt sich, der Bahnhof ein bisschen sich zeigen zu machen. Oder? Es ist ein Baudenkmal, es ist ein wunderschöner Bau, finde ich. Und wenn man dann ein bisschen Geschichte kennt, wenn man ein bisschen die Skulptur kennt, wenn man ein bisschen weiss, was da eigentlich alles abgegangen ist und was heute auch noch abgeht, dann kann man auch mal reingehen und das ein bisschen geniessen. Und dann ist der Badische Bahnhof nicht einfach nur so eine Aussenposten von der Deutschen Bahn, sondern eigentlich ein Baudenkmal und ein Highlight von Basel.
Der Oswald Inglin, Historiker und Bahnfan, über das Geburtstagskind Badisch Bahnhof, wo das Wochenende 100 Jahre alt wird. Sie hören das Regionaljournal Basel. Jetzt ist es gerade 5 Minuten vor der 6. Hier noch einmal das Wichtigste aus unserer Obersendung. Der Streit zwischen der BVB und der BLT um den sogenannten Margretenstich geht weiter. Die BLT hat heute betont, dass nur sie allein in Zukunft dort durchfahren will. Ein Mischbetrieb mit der BVB sei kein Thema und unverhandelbar. Zweil am Rhein hat ein grosses Polizeiaufgebot heute ein Haus umstellt und durchsucht. Und in der Nacht ist ein Suchhelikopter über Basel gereist. Grund ist eine Spur, die nach einem Tötungsdelikt zu Genf auch in der Region Basel gefeiert hat. Der Täter selber ist immer noch auf der Flucht. Die Wetteraussichten fürs Wochenende hat der Gaudenz Fluri von SRF Meteo.
Heute Abend und auch in der Nacht kann es zum Teil ein bisschen nass werden. Die Temperaturen gehen bis morgen früh dann auf kühle 12 Grad zurück. Morgen hat es relativ viel Wolken rum. Sonne gibt es nicht allzu häufig. Im Gegenteil, es kommt ab und zu mal ein bisschen regnen. Einerseits am Vormittag und vor allem dann gegen Abend wieder. Temperaturen liegen in Basel morgen Nachmittag bei etwa 20, zu Laufen bei 19 und zu Waldenburg bei etwa 18 Grad. In der Nacht auf den Sonntag und dann auch am Sonntag selber kommt es zum Teil dann recht kräftig regnen. Am Nachmittag, da lässt es langsam nach, es gibt längere trockene Phasen. Sonne gibt es wahrscheinlich nicht allzu häufig. Dazu wird es dann auch noch spürlich kühler, es gibt dann in Basel nur noch etwa 18 Grad.
Der Gaudenz Fluri von SRF Meteo. Mehr von uns hören Sie dann morgen oben wieder am 5:30 wie gewohnt. Schon vorher schauen wir in die Schweizer Regionen rein, in der Sendung «Regionaldiagonal».
Seit 50 Jahren sind Katholiken im Kanton Zürich als Landeskirche anerkannt. Zu diesem Jubiläum ist an Limmat eine Idee wieder aufgekommen, die schon früher zu reden gegeben hat. Ein eigenes Bistum Zürich, losgelöst von Chur. Ob sie so weit kommt, ist unklar. Sicher ist aber, für Zürcher Katholiken wird es ein langer und dorniger Weg. Schwierig auch der Weg zu einem vereinten Kanton Basel. Die Volksabstimmung ist für nächsten Herbst geplant. Dass die Zusammenarbeit zwischen den beiden Kantonen nicht einfach ist, zeigt jetzt der Streit der beiden Verkehrsbetriebe um eine 250 Meter kurze Tramstrecke. Dann schaut das Regionaldiagonal-Magazin noch in die Ostschweiz, wo immer mehr Firmen ihre Auslandpost im Ausland abholen. Und auf Biel, wo fremdländische Pflanzen mit Rinder aus Schottland bekämpft werden. Die Geschichten gehören am Morgenmittag nach der 12. auf SRF 1.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.